Willkommen bei Transportlogistik Hörbar, dem Podcast der Transportlogistik. Um die Vorfreude auf die Messe zu steigern, nehmen wir Sie mit hinter die Kulissen. Hier erhalten Sie spannende Einblicke und faszinierende Geschichten rund um die Leitmesse der globalen Logistik. Wir führen Gespräche mit Experten und reden nicht nur über die Messe, sondern auch darüber, was unsere Branche sonst so rund um das Mega-Event bewegt. Viel Spaß beim Zuhören!
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Transportlogistik Hörbar. Wir haben heute Julia Boppert von Trilogica zu Gast. Julia, stell dich doch einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, herzlichen Dank, Robert. Mein Name ist Julia Boppert. Ich bin die Geschäftsführerin von der Firma Trilogica. Wir sind eine kleine Münchner Unternehmensberatung, fokussiert auf das Thema Lean Management.
Was macht die Firma, was macht ihr und was hat dich damals inspiriert, ein Unternehmen zu gründen und dem so lange auch dann treu zu bleiben?
Ja, also ich komme vielleicht ganz kurz mit meinem Hintergrund. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal Maschinenbau studiert und habe dabei dann, ich würde sagen eher zufällig im Hauptstudium für mich so die Logistik entdeckt und bin ihr sofort verfallen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist so ein großes, buntes, hochspannendes Feld, was jeden Tag wieder Abwechslung und ganz viele interessante Themen bietet. Und insofern war mir klar, ich will auf alle Fälle in der Logistik bleiben. Dann habe ich nach dem Studium noch 5 Jahre an der Uni verbracht und dort meine Promotion gemacht und habe dabei auch die Möglichkeit gehabt, sehr, sehr viele Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen kennenzulernen. Und ich habe überall sehr viel spannende und interessante Dinge für mich entdeckt, aber ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, jetzt so in einem dieser Unternehmen für immer zu bleiben. Und drum war der Schritt, irgendwas übergreifend zu machen, auch als Berater tätig zu sein, der war dann eigentlich schon ziemlich naheliegend. Und jetzt hatte ich aber für mich, auch über die Promotion, mich schon immer viel mit dem Thema Wissen, Wissensmanagement und Mitarbeitern beschäftigt. Und ich wollte einfach gern Beratung anbieten, die nicht nur Lösungen für irgendwelche Problemfelder liefert, sondern die dabei auch versucht, die Menschen mitzunehmen und auch die Menschen zu qualifizieren. Also das heißt, Mitarbeitern in den Unternehmen möglichst viel Wissen zum Thema Logistikplanung oder Auftragssteuerung oder sowas mitzugeben in dem Projektkontext, den man ja sowieso bearbeiten muss. Die Unternehmensberatungen, mit denen ich so gesprochen habe, also so mittelständische bis hin zu große, haben mir alle erklärt, dass das ja ganz süße Idee ist, aber ja eigentlich nicht unbedingt der klassische Ansatz, den man bei einer Beratung fährt, weil wenn man den Kunden alles beibringt, was man weiß, dann brauchen die Kunden einen ja nachher nicht. Und so stand ich dann da mit meiner großartigen Idee, die aber von den Beratungen irgendwie keiner haben wollte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann musst du es halt selber machen. Das habe ich dann getan und daraus ist Trilogica jetzt vor über 16 Jahren gegründet worden. Und das ist auch nach wie vor der Ansatz, den wir in unseren Projekten verfolgen und mit dem wir und auch unsere Kunden sehr, sehr zufrieden sind.
Jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja so toll gerade das ausgeführt, du hast Maschinenbau studiert. Mhm. Warum hast du dich damals für Maschinenbau beworben und entschieden?
Ja.
Auch vor dem Hintergrund, unser Thema heute ist ja Frauen in der Logistik und wie man mehr Sichtbarkeit verschaffen kann, wie man sich in Netzwerke einbringen kann und so weiter. Bist ja dadurch eine harte Schule gegangen wahrscheinlich. In einem Studium, was sehr männerdominiert ist, warst du wahrscheinlich eine unter wenigen Frauen. Wie war das damals?
Also ich glaube, mittlerweile ist es deutlich besser, was man so hört. Bei uns war es damals so, wir sind mit 520 Studenten gestartet und davon waren 20 Frauen. Ich meine, ich würde jetzt sagen, es war jetzt für mich jetzt kein Realitätsschock, weil so hat man es auch irgendwie erwartet. Aber was natürlich schon ist, ein Semester später waren von den 20 Frauen nur noch 10 da. Also man muss auch sagen, von den restlichen 500 waren ungefähr auch nur noch 400 da. Ja, also insofern waren wir aber doch sehr überschaubar und es waren sehr wenige. Das ist mittlerweile ein bisschen besser, was vielleicht auch daran liegt, dass sich die Studiengänge ein bisschen entwickelt haben, weniger techniklastige Vertiefungsrichtungen angeboten werden und eben auch ein paar mehr managementlastige, was wohl auch für viele Frauen attraktiver ist. Aber für mich war damals eigentlich so in der Phase vom Abitur und danach eigentlich die Überlegung, was ich jetzt so mit mir anfangen will. Und ich mochte schon immer gern Mathe, ich mochte immer schon gern Physik. Ich wollte nicht Lehrer werden. Das ist eigentlich witzig, weil jetzt mache ich sehr viel Schulungen. Aber damals war so mein Gedanke, ich möchte nicht Lehrer werden. Und dann war Maschinenbau jetzt irgendwie so gedanklich gar nicht mehr so weit weg. Das, was ich also nach wie vor so aus meinem Studium habe und was ich auch damals schon hatte, ohne dass ich jetzt so gut damit umgehen konnte, ich verstehe voll gern, wie Dinge funktionieren. Das kann ich jetzt heute in der Logistik wunderbar ausleben, indem ich versuche, mir die zusammenhängenden Unternehmen immer wieder neu zu erschließen und zu verstehen, warum es zu Problemen kommt oder was vielleicht jetzt auch die wirkliche, wir sagen im Lean immer Root Cause für irgendeine Herausforderung ist, vor der die Mitarbeiter dann täglich stehen. Das war aber damals auch schon für mich immer von großem Interesse, also zu verstehen, wie Dinge funktionieren und warum irgendwas so ist, wie es ist. Und da bietet natürlich das Maschinenbaustudium ganz, ganz viel Spielraum, weil man einfach Dinge des Alltags verstehen lernt und zum Teil eben auch gestalten lernt. Ich brauche jetzt so originär aus meinem Studium in meinem Berufsalltag nicht mehr wahnsinnig viel, muss ich fairerweise zugeben. Aber ich bin sehr, sehr froh und dankbar um dieses Studium und hätte nichts anderes studieren wollen.
Habt ihr damals die 20, später dann noch 10 Studentinnen euch in irgendeiner Form vernetzt? Kanntet ihr euch? Habt ihr irgendwas zusammen gemacht? Oder war das etwas, was gefehlt hat und du vielleicht auch vermisst hast?
Also es waren jetzt so einige, mit denen ich eben also befreundet war, auch heute zum Teil noch bin. Wir haben uns halt untereinander so als Studenten organisiert, wie das wahrscheinlich Studenten tun, mit wem man sich gut versteht, wo man merkt, man hat auch so irgendwie die gleiche Art zu lernen. Mit denen hat man eben mehr zu tun und mit anderen eben weniger. Bei uns ist es halt auch, also an der TU München, so, dass im Hauptstudium ja eben noch diese Vertiefungsrichtungen dann aktiv werden. Das heißt, die Kollegen aus dem Grundstudium, die haben sich dann zum Teil schon wieder so ein bisschen verlaufen, weil die einen eben in Richtung Automobiltechnik, die anderen in Richtung Fahrzeugtechnik. Dann hatten wir natürlich viele Luft- und Raumfahrttechniker und wir hatten halt ganz wenige Logistiker. Also bei den Logistikern ist so aus meinem weiblichen Umfeld keine dabei gewesen. Insofern waren es halt dann Männer, mit denen ich zu tun hatte. Aber es war ja auch im Rest vom Studium soweit jetzt nicht ungewöhnlich. Und ich muss auch sagen, ich habe damals über dieses Thema Männer, Frauen ehrlich nicht so aktiv nachgedacht, wie ich es vielleicht heute tue.
Warum denkst du denn heute über das Thema Männer, Frauen in der Berufswelt nach? Du engagierst dich ja in unterschiedlichen Netzwerken und hast auch eine Initiative mitgegründet, Logwork Pink. Was ist euer Ziel und warum hast du das getan? Was hat dich motiviert?
Ja, vielleicht so seit 5, 6 Jahren beschäftigt mich das Thema, wenn ich im Austausch mit jüngeren Frauen bin. Weil ich schon merke, dass die vielleicht gar nicht in derartige Studienrichtungen, geschweige denn an ein Berufsleben in der Logistik denken. Und ich mir aber wiederum natürlich für mich selber und auch für andere kein schöneres Umfeld auf dieser Welt vorstellen kann. Und insofern habe ich halt überlegt, warum scheint es für Frauen zum Teil einfach wenig attraktiv, sich mit dem technischen Studium oder eben auch einem Beruf in der Logistik auseinanderzusetzen. Das, was ich dann immer wieder höre, ist, dass man sich ja das einfach nicht vorstellen kann, wie das als Frau so ist, gerade wenn man so die Einzige ist, wie das dann auch so in einer, sag mal, Unternehmenskarriere ist, also gehen wir mal in irgendeinen Konzern oder ähnliches, wo man vielleicht dann auch die einzige Frau ist. Und natürlich, es gibt ja immer noch, also in den Medien und natürlich auch im Bekanntenkreis ganz oft Beispiele, wo man dann hört, man wird ja als Frau eh nix und in höheren Managementpositionen finden sich ja sowieso nur Männer. Also, dass von vornherein dieser Weg ausgeschlossen wird, weil man sagt, da kann ich mich ja eh nicht so verwirklichen, wie ich das gern möchte. Mir ist es ein Herzensanliegen, einfach aufzuzeigen über vielleicht meinen eigenen Weg, aber auch den von vielen ganz, ganz wunderbaren Frauen, die ich kennenlernen darf und auch in den vergangenen Jahren kennenlernen durfte, dass da sehr viel möglich ist und dass es ganz, ganz viele wunderbare Chancen für Frauen in der Logistik gibt. Jetzt habe ich mittlerweile über die Vielzahl unserer Kunden, die ja aus den unterschiedlichsten Branchen sind, auch zum Teil manchmal die Konstellation, dass wir nahezu 50-50 haben. Also Hälfte Männer, Hälfte Frauen in unserem Projektkontext. Und mir fällt schon auf, dass die Unternehmen, die sich da einfach ein bisschen bunter aufstellen, dass die auch in der Regel langfristig besser aufgestellt sind. Also, dass die einfach in mehr Richtungen denken, dass die vielleicht auch mit Innovationen ein bisschen anders umgehen, dass die auch in Bezug auf Mitarbeiterzufriedenheit oder vielleicht auch das frühzeitige Nachdenken über Mitarbeiterzufriedenheit einfach den anderen Unternehmen, die sich da so ein bisschen nach wie vor in der Männerwelt bewegen, ein bisschen voraus sind. Und insofern sehe ich es nicht nur als Chance für Frauen, sich mit der Logistik zu beschäftigen, sondern ich sehe es auch als ganz große Chance für die Unternehmen aus Logistik und Produktion, die eben überwiegend zu unseren Kunden gehören, sich wiederum mit Frauen in ihrem Arbeitskontext zu beschäftigen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen und Tickets zur Messe finden Sie auf transportlogistik.de. Wenn du an die Messe denkst, über die vielen Jahre, die du jetzt auch schon da warst als Besucherin, teilweise auch, glaube ich, als Ausstellerin oder als Partner im Konferenzprogramm, was ist so deine schönste Erinnerung?
Als wir bei der letzten Transportlogistik vor 2 Jahren die Chance hatten, einen ganzen Tag zu gestalten. Wir haben dem ja die Überschrift gegeben, liebe LogistikerInnen, also ganz bewusst mit diesem BinnenInnen. Wir müssen reden und du uns die Bühne, den Raum und natürlich auch die ganze Organisation zur Verfügung gestellt hast, dass wir einen wunderbaren Tag mit über 100 Frauen aus der Logistik gestalten konnten. Das war einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also es war natürlich viel Aufwand, viel Organisation im Vorfeld. Wir hatten auch ja gemeinsam beschlossen, wir wollen ganz viele Studierende einladen, die da zugucken, und wir wollen aber auch ganz viele Frauen im Berufsleben der Logistik einladen, um die miteinander in Austausch zu bringen, um über eine Podiumsdiskussion auch Themen, die eben explizit für Frauen, aber eben auch für eine gemischte Gruppierung in der Logistik wichtig sind, zu diskutieren. Und das war ein derart schöner und, finde ich, für ganz, ganz viele erfüllender Tag, dass das natürlich meine allerliebste Erinnerung ist und ich mich wahnsinnig freue, dass wir auch bei dieser Transportlogistik die Möglichkeit haben werden, wieder sowas Ähnliches zu gestalten.
Du hast ja eben auch ausgeführt, in Unternehmen, die quasi diverser, breiter aufgestellt wird, sehen Innovationsprozesse anders aus, es wird anders innoviert. Wo würdest du das denn konkret festmachen? Warum sieht die Zusammenarbeit anders aus? Und nicht nur das, da bringt jemand nochmal einen anderen Gesichtspunkt rein, weil von der Ausbildung her, du bist Maschinenbauerin, gibt es ja wahrscheinlich keinen Unterschied. Das sind ja alle gleich.
Nee, genau. Also wir haben alle miteinander, jetzt, wenn wir nur Maschinenbauer wären, wir haben das Gleiche studiert, wir haben vielleicht sogar auch die gleichen Fächer studiert. Aber bevor ich Maschinenbauer war, war ich ja schon mal Frau. Ja? Und insofern denke ich, es ist schon so, also ich will jetzt nicht so pauschal in den Klischees unterwegs sein, aber in vielen Punkten denken Frauen ein bisschen anders wie Männer und in vielen Punkten agieren Frauen vielleicht auch anders wie Männer. Ich meine nicht besser oder schlechter, ich meine wirklich einfach anders. Und was ich schon erlebe ist, jetzt in Bezug, ich habe gesagt vorher Innovationsprozesse, aber auch so im ganz normalen Tagesgeschäft. Wenn man eben verschiedene Stärken gut miteinander vereinbart bekommt in einer Gruppe und dabei vielleicht jemanden hat, der so mehr auf die Zahlen gucken will und jemand anderen, der vielleicht mehr auch die Emotionen der Mitarbeiter oder vielleicht auch der Vorgesetzten wahrnimmt, dann ist man einfach viel besser aufgestellt. Also es geht wirklich darum, dass man sich als Team in der Logistik, als Abteilung in der Logistik aus meiner Sicht einen Gefallen tut, wenn man sich breiter aufstellt durch das, was man an Vorprägungen reinbringt. Und genauso wie jetzt ein Team, das jetzt nicht nur aus Ingenieuren, sondern vielleicht auch aus Betriebswirten und Informatikern besteht, einfach mehrere Perspektiven im Sinne von Hintergründen mit einbringt, ist es natürlich auch so, dass ein gemischtes Team aus Männern und Frauen einfach mehr Hintergründe und mehr Gedanken reinbringt, die in Summe dann zu einem besseren Ergebnis führen. Natürlich merke ich schon auch, dass man, je bunter man aufgestellt ist, auch mehr diskutieren muss. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich auch der Grund, warum manche überlegen, ob das denn jetzt wirklich sein muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich mit mehr Perspektiven erstens interessanter, weil immer wieder was Neues mit dazukommt und deshalb in der Regel wahrscheinlich auch langfristig eine Lösung, die besser und tragfähiger funktioniert, weil viele Menschen in viele Richtungen mit anderen Gedanken vielleicht 2, 3 Punkte schon vorgedacht haben, die dann im Zweifelsfall eintreten und man hat dann schon mal vielleicht eine Lösung dafür, vielleicht zumindest einen Ansatz, wie man schnell zu einer Lösung kommen könnte. Ich merke einfach, so wie man in der Gesellschaft bunt aufgestellt ist, auch im Arbeitsfeld am besten fährt, wenn man bunt aufgestellt ist. Und es kann sein, dass man einfach weiterdenkt, dass man in verschiedene Richtungen gleichzeitig denkt, aber vielleicht auch, dass man mit den Menschen, die in diesen Unternehmen jeden Tag ja ihr Bestes geben wollen, auch besser umgehen kann.
Es klingt alles so nachvollziehbar und irgendwie auch logisch. Warum ist es dann aber immer heute noch ein Thema? Warum ist Frauen in der Logistik ein Thema? Warum sehen wir auch so viele unterschiedliche Initiativen oder Gruppen, die sich zusammenfinden, die das Thema nochmal nach außen tragen möchten? Das müsste doch eigentlich alles heute Standard sein. Die Branche wird diverser. Wo siehst du da die Herausforderungen für Frauen in der Logistikbranche?
Also ich habe das Gefühl, dass wir irgendwo auf dem Weg zwischen Studienabschluss und dann eben den Jahren, wo man eine Karriere anstrebt, irgendwie sehr viele Frauen verlieren. Also ich kriege von unseren Hochschulprofessoren auch zum Teil gesagt, bei mir beginnen im Logistikstudium gleich viel Männer wie Frauen. Ich sehe dann auch zum Teil beim Berufseinstieg auch, dass es eben gleich viel Männer wie Frauen sind. Aber wenn ich dann in so, ich sag mal, Gruppenleiter, Abteilungsleiter und vielleicht auch noch höhere Managementpositionen schaue, dann sehe ich sehr, sehr wenige Frauen. Und ich vermute, das liegt natürlich oftmals daran, dass irgendwann das Thema Familie kommt, dass es dann nahezu schlüssig ist, immer noch in unserer Gesellschaft, dass dann eine Frau über mindestens ein Jahr oder sogar noch länger mit einem Kind zu Hause bleibt und dann eben zum einen dieser Wiedereinstieg recht schwierig ist, zum anderen aber auch das Ausführen einer Vollzeitbeschäftigung und nebenbei noch Familie haben, für viele persönlich als sehr schwierig angesehen wird und bei den Unternehmen auch gar nicht unbedingt so im Zielfokus ist. Also ich glaube, es ist nicht nur ein Problem, dass die Unternehmen das nicht entsprechend fördern, sondern es ist auch ein Problem in den Köpfen der Frauen oder der Familien, dass man sich von vornherein vorstellt, es funktioniert eh nicht. Und deshalb ist es irgendwie so zwangsläufig, weil es ja immer schon so war, dann bleibt halt die Frau zu Hause oder die Frau geht in Teilzeit. Und in Teilzeit eine Abteilungsleitung übernehmen ist natürlich etwas, was auf den ersten Blick erstmal, ich würde sagen, nicht dem Standard entspricht und vielleicht auch nicht immer die ideale Lösung ist.
Jetzt sagst du, dass es nicht unbedingt an den Unternehmen liegt, die das nicht gezielt fördern. Nichtsdestotrotz, wenn du sagst Teilzeitmodelle in Führung, dann ist es ja doch wieder etwas, was möglicherweise ein Unternehmen fördern kann oder besonders promoten kann. Was würdest du denn sagen, nichtsdestotrotz, was können Unternehmen tun? Welche Schritte sind vielleicht auch besonders wirksam?
Also ich glaube, dass man als Unternehmen erstmal überlegen muss, was man denn will. Mittlerweile, glaube ich, sehen wir an sehr vielen guten Beispielen, dass es auch so Shared-Modelle gibt, was jetzt irgendwelche Führungspositionen angeht. Das kann für einzelne Unternehmen eine gute Lösung sein. Man muss aber natürlich auch sagen, manchmal funktioniert das nicht. Also manchmal braucht man eine Führungskraft, die Vollzeit da ist. Vielleicht ist also dann da der bessere Ansatz, den Familien und damit explizit den Frauen, die in dieser Familie ja meistens noch einen großen Teil der Care-Arbeit übernehmen, auch aufzuzeigen, wie es trotzdem in Vollzeit funktionieren kann. Ich will jetzt nicht mit so Themen kommen, die wir eh alle schon tausendmal gehört haben. Wir brauchen eine gute Kinderbetreuung und das muss stabil und verlässlich sein und so weiter. Das wissen wir alle. Aber letztens ist es ja ein Hin- und Hergeschiebe, wer die Verantwortung für dieses aktuell ja noch nicht gut funktionierende Thema trägt. Und ich finde schon, dass es auch jede Familie für sich so ein bisschen selber in der Hand haben muss und behalten muss, wie man sich da aufstellt. Also ich glaube nicht, dass man pauschal immer sagen kann, das Unternehmen muss etwas bieten und der Staat muss etwas bieten, sondern man muss sich einfach auch als Familie überlegen, wie man das Ganze machen kann. Und da denke ich, dass es für viele, gerade jüngere Frauen, einfach auch andere, vielleicht schon etwas ältere Frauen braucht, die zeigen, wie sie es gemacht haben, wie sie mit ihrer Familie und ihrer familiären Situation da eine Lösung gefunden haben, damit auch so etwas möglich ist. Ich sehe da auch Frauen, also jetzt gerade zum Beispiel von meinem Mann, die Vorgesetzte ist jetzt gerade in Rente gegangen, insofern kann man ungefähr einstufen, wie alt die ist, die hat sich damals mit ihrem Mann gemeinsam entschieden, dass sie eben beide Vollzeit bleiben wollen und haben dann Gott sei Dank in einem relativ großen Unternehmen die Möglichkeit gefunden, dass sie versetzt in Schicht gegangen sind. Also das heißt, sie hat halt Frühschicht gemacht, er hat halt Spätschicht gemacht. Und insofern war immer jemand für die Kinder da. Das ist natürlich jetzt nicht der angenehmste und entspannteste Weg, aber wenn man das will und wenn beide auch weiter in Vollzeit im Unternehmen aktiv sein wollen, dann ist es ein Weg, der geht. Und wenn man dann mal mit so jemandem sprechen kann und auch sich austauschen kann zu den Erfahrungen, dann denke ich, dass das auch eine Unterstützung sein kann, wie man vielleicht sein eigenes Lebensmodell gestalten will. Also ich möchte ein bisschen weg von dem Pauschalierenden, die Unternehmen müssen es für die Familien richten oder auch der Staat muss es für die Familien richten. Und deshalb halte ich es für sehr klug, sich zu überlegen, was man da tun kann und sich von anderen abzugucken, was die vielleicht an positiven oder auch negativen Erfahrungen haben, um dann selber sein eigenes Lebensmodell draus zu bauen.
Ist das der Grund, dass du auch gesagt hast, wir müssen ein Netzwerk gründen, wir müssen uns austauschen und besser vernetzen, Lebensmodellentwürfe quasi weitergeben, beschreiben, erläutern? Weil ja einerseits so ein Netzwerk kann immer sein, wir haben Mentorinnen, die sich um Berufseinsteigerinnen kümmern und die begleiten, aber das ist das eine. Was kann es aber dann auf der gleichen Hierarchieebene so ein Netzwerk bringen? Was war da der Auslöser für dich, so dich stärker einzubringen?
Also es gibt ja auch zum Thema Frauen und auch explizit zum Thema Frauen in der Logistik schon sehr viele Initiativen. Da kann man unglaublich viel lernen, weil es da auch sehr, sehr viel Frauen und auch Männer gibt, die ihr Wissen und ihre Erfahrung da ganz wunderbar bereit sind zu teilen. Das, was mir immer an allen anderen Initiativen so ein bisschen gefehlt hat, ist dieses Kommunikation alle miteinander auf Augenhöhe. Also egal, ob das jemand ist, der schon 20 Jahre Berufserfahrung hat oder jemand, der gerade in den Beruf einsteigt. Ich denke, dass jetzt zumindest beim Mentoring auch immer so ein bisschen gesetzt ist, der eine ist der Mentor und weiß schon ganz viel und der andere ist der Mentee und lernt davon. Ich vertrete aber die These, jeder kann von jedem lernen und jeder hat auch irgendwas mitzugeben. Also ich zumindest habe für mich das Gefühl, ich lerne auch von meinen Mentees wahnsinnig viel. Und insofern ist es für mich auch sehr bereichernd, mit meinen Mentees zu arbeiten, genauso wie es hoffentlich für meine Mentees bereichernd ist, mit mir zu arbeiten. Und mir gefällt es einfach, Menschen zusammenzubringen, wo ich sage, die sind alle schlau und interessiert am anderen, sind alle bereit, da was reinzugeben und haben aber alle auch das Bedürfnis, für sich da was mitzunehmen. Und genau diese Art von Austausch wollten wir mit Unlockwork Pink schaffen.
Vielleicht kannst du einfach nochmal kurz sagen, was Lockwork Pink ist. Ein Netzwerk von Frauen für Frauen. Ihr habt euch vor einem Jahr gegründet. Wie viele Frauen sind da dabei und was ist die Idee dieses Netzwerks? Warum eine private Gründung? Ist es ein Verein, einfach nur ein Zusammenschluss?
Also aktuell sind wir eine Initiative. Das heißt, wir sind eigentlich, wenn man jetzt das so nennen will, 5 Gründerinnen. Wir haben halt eben über unsere auch eher privaten Kontakte festgestellt, dass wir uns so ein Netzwerk wünschen, bei dem wir uns in Präsenz treffen und auf Augenhöhe verschiedenste Themen, die Frauen in der Logistik bewegen, auch diskutieren können. Und wir haben einfach überlegt, wir starten das jetzt mal, wir gucken mal, wie es angenommen wird. Wir gucken mal, ob Interesse da ist außerhalb von uns Fünfen und dann überlegen wir, was wir mit der Idee weitermachen. Wir haben das große Glück gehabt, dass eigentlich schon mit der ersten Veranstaltung, die wir angeboten haben, sehr, sehr großes Interesse da war. Wir haben immer aktuell jetzt so geplant, 4 Veranstaltungen im Jahr zu machen, also jetzt außerhalb von so besonderen Veranstaltungen wie zum Beispiel die Transportlogistik, aber 4 Nachmittage, Abende, wo wir uns treffen und in Präsenz dann zu verschiedenen Themen, die uns als Logistikerinnen im ersten und als Frauen im zweiten interessieren.
Wie viele Leute waren da so dann da?
Wir haben es ganz bewusst auch limitiert, weil wir gesagt haben, wir wollen ja noch miteinander alle in Austausch kommen. Also so das Ziel wäre schon, dass man theoretisch zumindest die Chance hat, mit jedem, der da ist, zu reden. Und insofern deckeln wir es immer so bei, also 30 plus uns 5, das heißt am Ende sind es 35, die zu so einer Veranstaltung kommen können. Wir haben dann gemeinsam ungefähr 3 Stunden, um eben verschiedenste Themen zu diskutieren im Konzept von Thementischen. Das heißt, es gibt immer einen Tischpaten, der ein Thema einbringt, zu dem dann an diesem Tisch diskutiert wird. Wer sich an welchen Tisch setzt, das dürfen die Besucher dann live entscheiden. Also natürlich kennen sie im Vorfeld die Themen, aber an dem Tag, wo sie kommen, können sie sagen, ich habe jetzt Lust auf Thema 1 oder auf Thema 2. Und insofern haben wir immer ganz verschiedene Themen, verschiedene Teilnehmer und ganz bunte Runden, die sich da zusammenfinden.
So ein bisschen haben wir jetzt den Fokus darauf gelenkt gehabt, dass letztendlich die Logistik noch attraktiver werden könnte für Frauen und was wir machen können. Jetzt mal positiv gesehen, was macht denn die Logistikbranche eigentlich so attraktiv für Frauen? Warum würdest du sagen, sollten Frauen Logistik als ihre Branche wählen? Und dann auch wiederum, was würdest du sagen, sind zum Beispiel genau spezifische Stärken, die Frauen einbringen können, wenn man in dieser Welt der Netzwerke denkt?
Also ich denke, das, was ja die Logistik nach wie vor sehr stark ausmacht, ist, dass sie immer noch People's Business ist und bleiben wird. Und man unterstellt ja zumindest, dass Frauen sehr stark sind in Kommunikation und Organisation. Ich kenne auch sehr viele Männer, die in dem Bereich gut sind, aber ich glaube schon, dass sehr viele Frauen sich da vielleicht ein bisschen leichter tun, weil ihnen das von vornherein ja schon ein bisschen als Rolle so mitgegeben ist. Ja, so ein bisschen übergreifend an alle zu denken, vielleicht auch mal etwas zu organisieren und zu planen. Und diese Aufgaben gibt's natürlich in der Logistik ganz, ganz vielfältig. Also von einer Teamleitung, die eben ihr Team gut einteilen muss und dabei die Stärken, Schwächen von jedem Einzelnen idealerweise bestmöglich berücksichtigt, bis hin zu irgendwelchen hohen Managementpositionen, wo es dann darum geht, auch schwierige Entscheidungen mal im Unternehmen durchzubringen. Und da vielleicht im Vorfeld gut zu überlegen, wie man das am besten wann, wem, wie kommuniziert. Das sind, glaube ich, schon Punkte, die Frauen oftmals gern tun, aber wie gesagt, ich spreche jetzt sehr stark wieder in diesen Klischees, die wir so haben. Trotzdem denke ich, dass es für viele Frauen zutreffend ist. Also das finden wir in der Logistik immer und insofern würde ich jetzt sowieso, auch weil ich es persönlich so empfinde, sagen, die Logistik bietet ganz, ganz viel Möglichkeiten, um Frauen nicht nur, ich sag mal, finanziell gut zu beschäftigen, sondern auch mit interessanten Themen zu beschäftigen. Dadurch, dass die Logistik auch so viele verschiedene Themen umfasst, kann man auch unendlich viele verschiedene Rollen über, ich sag mal, einen Erwerbslebenszyklus einnehmen. Ich kann eigentlich dafür sorgen, dass mir niemals langweilig werden wird. Insofern denke ich nach wie vor für mich zumindest, dass ich sehr richtig entschieden habe, mein Leben in der Logistik verbringen zu wollen und freue mich auch, wenn ich dieses Glück, was ich in der Logistik finde, vielen anderen Frauen mitgeben darf, damit sie auch drüber nachdenken, ob das ein schönes Spielfeld sein könnte.
Aber welche Maßnahmen kann denn dann die Logistik konkret unternehmen, um Frauen für eine Karriere in der Logistik zu begeistern?
Also ich würde die Frage sogar gern beantworten wollen, losgelöst von Frauen, weil ich glaube, die Logistik verkauft sich nach wie vor jetzt nicht als die attraktivste Branche auf dieser Welt. Wenn wir über Beispiele von Frauen, die da eben sehr glücklich sind, die da auch vielleicht eine Karriere geschafft haben, je nachdem, wie man für sich Karriere definiert, wenn wir da zeigen können, was es alles gibt und was es auch für vielfältige Möglichkeiten gibt, dann können wir allgemein die Logistik für alle Menschen, aber natürlich auch explizit für Frauen interessanter darstellen und zeigen, wie toll es in der Logistik ist.
Was ist deine Vision für die Zukunft der Logistikbranche in Bezug auf Diversität und Inklusion?
Also ich wünsche mir, dass wir zum einen schon mal zu schätzen wissen, was wir schon haben, weil in vielerlei Hinsicht sind wir ja schon sehr bunt und sehr divers aufgestellt. Ich erinnere mich jetzt einfach mal an eine Planung eines neuen Logistikzentrums zurück, das ist schon ein paar Jahre her bei uns, in einer Region mit einer sehr geringen Arbeitslosenquote. Und auf einmal war halt der Bedarf da, für dieses neue Logistikzentrum 250 neue Mitarbeiter zu akquirieren. Wir standen dann beim Go Live da und hatten Menschen aus 11 verschiedenen Nationen in dieser Halle. Und das war natürlich eine Herausforderung, weil es auch sprachlich zum Teil eine große Herausforderung ist. Aber mit kreativen Lösungen ist es einfach ganz, ganz wunderbar gelungen und hat auch einen ganz interessanten, ich möchte fast sagen Spirit, in dieses Logistikzentrum reingebracht. Weil einfach ganz viele verschiedene Menschen zusammengekommen sind. Wir als damals Planer und Gestalter dieses Systems hatten halt die Herausforderung, wie bringt man denen jetzt Prozesse sehr schnell in sehr hoher Qualität bei. Aber auch da muss man einfach ein bisschen kreativ sein. Und ich glaube, wir haben da wahnsinnig viele Chancen, die wir zum Teil einfach vorbeigehen lassen, weil wir uns eben versuchen, mit Standards zu behelfen, die wir seit 20 Jahren kennen. Also eine textbasierte Arbeitsanweisung über 17 Seiten in gestochenem Hochdeutsch ist vielleicht nicht das ideale Medium, um einen Logistiker beizubringen, wie er einen Behälter sequenziert oder wie er Ware innerhalb einer Halle zu verfahren hat. Ich denke, da könnten wir schon sowohl technologisch als auch von dem, was wir aus der Wissensvermittlung und aus der Didaktik kennen, sehr viel mehr tun, damit Menschen in diese Aufgaben gut reinwachsen können. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir diese Vielfalt, also sowohl diese Vielfalt an Nationen als auch an verschiedenen Ausbildungen und Menschen, wenn wir die einfach mehr zu schätzen wüssten, das, was wir schon haben, einfach auch wirklich für uns als wunderbar einstufen, weil das ist es nämlich.
Aber dann ist ja die Frage, wie kann die Branche tatsächlich ihre einzigartigen Stärken noch besser nutzen und auch nach außen hin kommunizieren an die Leute, die sie gerne erreichen möchte?
Also ich habe versucht, so ein bisschen auch in unseren Kundenprojekten zu erfragen, warum jemand zum Beispiel in die Logistik gerutscht ist. Es sind jetzt wirklich eher, also statistisch ganz sicher nicht sauber in der Erhebung, aber über viele Gespräche immer wieder eigentlich so die recht ähnliche Einschätzung. Ich habe jemanden kennengelernt, der in der Logistik arbeitet. Ich habe bei mir im Umfeld der Familie jemand, der in der Logistik arbeitet. Also am Ende des Tages sind in der Regel die besten Einstiegsmöglichkeiten, dass jemand aus dem beruflichen oder privaten Umfeld erzählt, wie toll es in der Logistik ist. Und ich denke, das ist das, was wir Logistiker noch mehr tun sollten. Dass wir ein bisschen stolz sind auf unsere Branche. Dass wir auch gern von unserer Branche erzählen und von den großartigen Aufgaben, wie wir da machen dürfen.
Lass mich nochmal fragen, augenzwinkernd, wo kann man denn sehen, wie toll die Logistik ist?
Ich denke, man kann überall sehen, wie toll die Logistik ist. Wir müssen vielleicht auf der Transportlogistik mit ganz offenen Augen rumlaufen. Und ich würde mir ja wünschen, dass wir da ganz viele, vor allem junge Leute sehen. Vielleicht ganz viele Studenten, Studentinnen. Vielleicht finden wir sogar die Möglichkeit, dort Schüler zu sehen, damit die gleich schon vom Studium her richtig entscheiden können.
Also wir versuchen das natürlich zu tun, da eine Plattform zu bieten. Juni wird ganz spannend. Worauf freust du dich am meisten, Transportlogistik im Juni?
Also ich glaube, das Großartige an der Transportlogistik ist ja nicht nur, dass wir diese wunderbaren fachlichen Themen haben und dass wir diese großartigen Aussteller haben, die so tolle Sachen zeigen, sondern dass man auch so viele alte Bekannte trifft, so viele neue interessante Menschen trifft. Und das ist, glaube ich, auch das, warum für alle, die ich jetzt zumindest kenne, die Transportlogistik der Fixtermin in diesem Jahr ist.
Ja, vielen Dank. Wir sehen uns auf alle Fälle dort vor Ort live. Wir haben tolle Programmpunkte zusammengestellt, auch mit deiner und eurer Hilfe aus dem Netzwerk heraus für das Konferenzprogramm, was ja auch immer ein ganz wichtiger Bestandteil ist, dass man voneinander lernen kann, sich austauschen kann. Wir machen wieder ein Ganztagesprogramm zum Thema Logistikerinnen am letzten Messetag am Donnerstag. Vielen Dank, Julia, dass du heute die Zeit hattest und zu uns gekommen bist, um ein bisschen die Logistik schon mal hörbar zu machen. Wir sehen uns im Juni vor Ort live und in Farbe.
Ich danke dir, Robert. Bis dann.
Wer mehr erfahren möchte über Julia oder Lockwork Pink, klickt einfach in die Shownotes. Da sind alle relevanten Links für euch hinterlegt.
Das war's für heute bei Transportlogistik Hörbar. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Weitere Infos zur Episode finden Sie in den Shownotes. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein für weitere spannende Einblicke hinter die Kulissen der Messe und aus der Welt der Logistik. Abonnieren Sie unseren Podcast, folgen Sie uns auf Social Media und sichern Sie sich Ihr Ticket auf transportlogistik.de. Wir hören uns!